Hallo zum Mutoffensive-Podcast, der Podcast von Teleskopeffekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Mutoffensive-Podcast, wir hatten ja schon öfter mal das Thema der Startups, Gründerinnen, Gründer. Und da ist natürlich das Geld oder die Investition ein extrem wichtiges Thema. Und besonders, wie komme ich an dieses Geld? Und wir haben einen ganz speziellen Gast, den Alexander, dazu eingeladen, der uns da ein bisschen mehr erzählen kann. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich ganz doll, Julia, dass ihr mich eingeladen habt und bin sehr gespannt, welche Fragen du hast.
Alexander, bevor wir in die Tiefe reinrauschen sozusagen, stell dich doch gerne mal mit 3 Hashtags unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
3 Hashtags ist gut.
Reduktion ist alles, Alexander.
Venture Capital, Gründen und Startups, vielleicht wären die 3.
Okay. Ja? Was sind deine Erfahrungen, für alle, die hier draußen nicht kennen, mit Venture Capital, mit Gründen und mit Startups?
Das ist gut. Also ich glaube, einer der ersten Jobs vor vielen Jahren, den ich hatte, nachdem ich bei der Unternehmensberatung IT-Projekt gemacht habe, war tatsächlich in einem B2B-Software-Startup. Und danach tatsächlich habe ich eigentlich die ganze Zeit ununterbrochen mit Startups zu tun gehabt. Entweder habe ich geholfen, die nach Berlin zu holen, habe selber mal versucht, ein Software-Startup zu gründen, habe dann erfolgreicher ein Venture-Capital-Unternehmen gegründet, also ein Risikokapitalunternehmen, die German Startup Group, habe dann ein anderes mit meinem Partner aufgebaut, die Vestec Ventures, war das auch ein B2B-Venture-Capital-Unternehmen und bin jetzt seit mehreren Jahren Geschäftsführer von Seed & Speed Ventures hier in Berlin. Wir investieren in junge Software-Startups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Und du sag mal, Alexander, ich habe jetzt viel B2B-Kontext gehört. Ist das was, wo du dich sehr auskennst oder das sehr magst, also mehr als B2C beispielsweise?
Beides tatsächlich. Also ich glaube, ich kenne mich da besser aus, weil ich das tatsächlich seit über 10-12 Jahren mache. Und das Zweite ist, ich glaube, also ich weiß, dass ich es lieber mag als andere Themen, weil die Thesen, die ich über Konsumenten, Konsumentinnen hatte, oftmals nicht aufgegangen sind. Ja, also im Sinne von, jetzt im Nachhinein wissen wir alle, dass Facebook gut ist. Hätte ich damals 2000, ich weiß gar nicht wann, 6, 7, 8 investiert, weiß ich nicht. Jeder, der vielleicht mal Clubhouse hinterhergelaufen ist, kann sich selber mal fragen, ob er in einer Hype-Phase investiert hätte oder nicht. Das sind so Thesen, die ich schwerer zu verifizieren finde. Was ich sehr gerne mag am B2B-Thema, also ich habe da mehrere Gründe, aber eins kann ich dir sagen, ist das Thema, dass man sehr viel überlegter und konzentrierter und vorbereiteter auf ein Investment gehen kann.
Okay.
Obwohl wir, wenn wir so früh investieren, eigentlich gar nicht viel mehr da haben, außer den Gründerteams und dem Teilen des Produkts.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist die Erwartbarkeit eines Erfolges für dich höher oder einschätzbarer bei B2B als B2C?
Also die gefühlte Einschätzbarkeit ist höher, weil ich sozusagen mit einer, weil ich den jenseits von Moden oder persönlichen Vorlieben, die man ja vielleicht hat und selber gar nicht kennt, im B2B-Bereich einfach sehe, welche Umsätze werden gemacht. Ich kann mit den potenziellen Unternehmen sprechen, die es entweder gekauft haben oder gerade in der Testphase sind und kann verstehen, welche Softwarelandschaft finde ich in dem Bereich vor, wo muss es sich einfügen, welche Eigenschaften muss das Softwareprodukt haben und komme so zu einer im Durchschnitt aus meiner Sicht rationalisierbareren Investmenthypothese.
Okay, das heißt ja gerade dieses Thema, was bei Investments oder auch bei Gründerinnen und Gründern mit zu tun hat, in diese, wir haben eine unsichere Zukunft, wir haben möglicherweise viel Risiko in dem Spiel, ist für dich beim B2B-Bereich, ich sag mal, ein bisschen mehr berechenbarer möglicherweise, wo du sagst, hey, deswegen fühle ich mich da wohl, deswegen dort in diesem Bereich.
Das ist eine persönliche Sache, die vielleicht noch verstärkt wird dadurch, dass wir halt natürlich im Wettbewerb international sind mit Deutschland und Europa und die in den Bereichen Social, das wissen wir alle, USA, Asien, China einfach mal stark sind, sodass man in der europäischen Kleinstaaterei Schwierigkeiten hat, das zu machen. Wenn du auf dein Telefon schaust, egal ob Android oder iOS, dann werden deine hauptsächlich benutzten Apps wahrscheinlich aus Kalifornien stammen, vermutlich, und vielleicht noch aus China, weiß ich nicht. Im B2B-Bereich ist das anders. Da ist die Kleinstarterei in Europa von Vorteil, die verschiedenen Sprachen, die Jurisdiktionen, weil man dort sozusagen Barrieren aufbaut für die anderen Kontinente und wir als Europäer ein bisschen vorankommen können.
Ja, okay. Und du, Alexander, du sagtest auch Investment in Softwareunternehmen und so weiter. Ich habe da gelernt, gerade bei Softwareunternehmen guckt man viel dahin, wie exponentiell denn das Wachstum ist in den Anfangsjahren. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist dir das?
Also das ist der Idealfall, aber vielleicht muss ich da nochmal sagen, was ich meine, wenn wir mit Seasoned Speed Ventures in der frühen Phase investieren, das ist nämlich die ganz frühe Phase. Also wenn wir so diese Phasen aufteilen, die frühesten, ja, also so Pre-Seed-Phase, Seed-Phase, Series A, diese drei, dann sind wir tatsächlich in der Pre-Seed-Phase unterwegs. Das heißt, vor uns haben eigentlich maximal Business Angels investiert und wir sind der erste mit anderen zusammen, meistens institutionelle Investor, und oftmals haben wir noch kein exponentielles Wachstum vor uns, weil wir können dann die Gründer sehen, wir sprechen mit denen über den Pitch, wir schauen uns das an, wir haben vielleicht ein paar Zahlen, wir haben im Zweifelsfall so eine Art MVP, ein Produkt, das man schon mal sehen kann, wo vielleicht die ersten Leute mitarbeiten, aber noch kaum Umsätze. Das heißt, so einfach einen Strich zu ziehen und einfach die Wachstumsraten so fortzuführen, das geht leider bei uns gar nicht, weil die Zahlen noch zu klein und zu unsicher sind. Okay. Das heißt, für diese Frage der Wachstumsfragen, da muss man mal so Later-Stage-Investoren fragen. Bei uns ist das Risiko tatsächlich noch da, ob es wirklich ein Product-Market-Fit gibt. Der ist noch nicht zum Ende, meistens jedenfalls noch nicht zum Ende durchdacht. Das heißt, da ist noch ein bisschen Suche nötig und deswegen schauen wir oder versuchen wir zu schauen auf das Gründerteam. Also sind das die richtigen Gründerinnen und Gründer? Können die auch nochmal einen kleinen Pivot, oder es muss ja nicht immer gleich ein Pivot sein, das reicht mal, wenn man nach links und rechts ein bisschen abweicht, sind die in der Lage, das zu erkennen, das zu testen, sind die resilient? Das sind so die Fragen, die wir uns stellen.
Okay, also das heißt, was würdest du auch sagen, guckt ihr mehr auf das Gründerteam als auf das Produkt oder hält sich das die Waage?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die klassische Antwort von so Frühphase-Investoren ist immer Team, Team, Team.
Wenn ja, genau, fragst, das habe ich auch sehr oft gehört. Genau.
Und das ist auch wahr, denn wir sind ja hier bei der Mutoffensive. Das heißt, die Leute, die den Mut gehabt haben, einmal das zu machen, dann musst du dir genau anschauen, haben die auch weiter den Mut für die nächsten 1, 2, 3 Jahre auch die ganzen Rückschläge zu verkraften. Also das heißt, das Team ist das Entscheidende, aber natürlich, ja, am Anfang ist es einfach so, dass du als Investor, weiß ich nicht, du hast mehrere tausend Startups pro Jahr, die man so sich im Team anschaut und screent. Und du musst natürlich schnell die aussortieren, die nicht passen, weil sie entweder zum Beispiel in unserem Fall B2C machen oder weil sie aus, weiß ich nicht, aus Afrika kommen oder Amerika oder irgendwas, wo wir gar nicht investieren. Wir investieren halt in deutschsprachigen Europa. Und dann bleiben die übrig, die für uns in Frage kommen. Und dann musst du noch sehen, stimmt, passt die Branche, glaubst du an die These und so. Aber am Ende ist das Team das Entscheidende, also das andere sind sozusagen Sachen, die man abhaken kann, vielleicht ein bisschen, kann man sich so erklären. Ja, kommen die in das nähere Screening, wenn das erstmal erfüllt ist? Und dann schaut man sich ganz, ganz genau an das Team, was die gemacht haben, warum die glauben, mit diesem Service, mit dieser Software Erfolg haben zu wollen.
Und das warum, ist das für dich Team Spirit? Ist das für dich auch Persönlichkeit, die dahinter steckt? Was ist es? Also, wenn du dir jetzt ein ideales Gründerteam bauen könntest, wie schaut das aus, Alexander?
Also Team Spirit ist sicherlich wichtig. Das muss, die sollen sich nicht im Wege stehen, sondern das soll sich gegenseitig befruchten, was die wollen. Aber, also vielleicht, wenn wir sagen, was die wollen, ja, das heißt ja mehrere, ne? Das heißt, also ich glaube, das ist tatsächlich, für mich als Investor ist es ein Vorteil, wenn dann nicht nur einer oder eine ist, sondern mehrere, weil es tatsächlich eben so ist, dass die Jahre sehr, sehr hart sind und der eine oder andere dann doch mal, meistens sind die Gründer etwas jünger und der eine oder die andere, die haben dann auch, dann ändern sich mal Prioritäten oder es kommt irgendwas dazwischen. Und das kann schon sein, dass aus so einem Dreierteam nach 5 Jahren dann nur noch ein oder zwei übrig sind. Das ist nicht selten. Das heißt also, ein Team ist mir lieber als eine Einzelperson. Und ansonsten ist es so, dass man natürlich immer versucht, so ein diverses Team zu haben. Damit meine ich nicht nur irgendwie Gender oder ethnische Themen, das auf jeden Fall immer sehr gerne, aber die auch inhaltlich sozusagen drei Softwareentwickler sind vielleicht nicht so gut, als wenn es drei drei diversere Personen sind, die verschiedene Hintergründe haben, berufliche.
Ja.
Und
ja.
Und dann ist natürlich sehr schwer, ne? Wir sind Software-Investoren, das heißt, die Mehrzahl der Leute, wenn du in IT-Hörsäle gehst, das sind halt Männer und so, das ist halt schwer. Nichtsdestotrotz ist unserer Erfahrung nach, das ist tatsächlich wichtig, dass die Hintergründe so weit wie möglich verschieden sind, weil man mit verschiedenen Erfahrungen doch verschiedene Gesichtspunkte reinbringen kann in so eine Reise. Und so eine Reise als Gründerteam, das geht ja schnell mal 5 bis 10 Jahre oder länger. Und das heißt also, ja, länger, das hört man immer wieder diesen Satz, länger als viele Ehen.
Ja, ich wollte gerade dieses Beispiel bringen. Inwiefern ist denn ein Gründerteam krasser als eine Ehe? Ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, aber was du so draußen gehört hast, Alexander.
Danke, dass du mir diese Option, dieses Opt-out lässt. Das ist richtig. Also krasser als eine Ehe, weil es ist, glaube ich, üblicher und als Empfehlung eines jemand, der beides schon mal gemacht hat oder macht, tatsächlich empfehlenswert, einen Ehevertrag oder das heißt auch eine Investmentvereinbarung, eine Gesellschaftervereinbarung zu schließen unter sich untereinander. Ja, also das heißt also auch ohne Investor würde ich das jedem Team empfehlen. In dem Moment, in dem man quasi sich kennengelernt hat und man weiß, dass auf die Reise geht, zu sagen, was passiert dann, wenn einer von uns nicht mehr kann oder will. Und das in dem Moment, in dem man noch gut aufeinander zu sprechen ist, festzulegen, ist sehr, sehr zu empfehlen. Das machen wir natürlich sowieso zu 100%, wenn wir investieren, dass das geregelt werden muss. Aber aus meiner Erfahrung muss ich sagen, auch von meinen Gründungserfahrungen, ich würde das in jedem Fall auch ohne Investor machen. Einfach damit man weiß, die 2, 3 Leute, die das zusammen machen, die wichtigsten Fragen vorher zu regeln. Insofern ist das krasser, oder nein, eine Ehe ist krasser, weil man sich auf viel mehr gemeinsames Risiko meistens ohne Vertrag einlässt. Und da will ich jetzt nicht drüber reden, aber das Thema der Gründerteams, da würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, auch ohne Investor das zu tun. Weil wir sind zwar bei Mutoffensive, aber das heißt ja nicht, dass man unvernünftig sein soll, sondern man soll das möglichst mit größtmöglicher Erfolgswahrscheinlichkeit planen, das Ganze.
Also mutig vernünftig sein.
Ja, genau. Also alle, die ganzen Frauen und Männer, die hier bei uns sind, die so gegründet haben, die haben ja alle schon mal extremen Mut bewiesen. Ne? Das ist ja man muss ja trotzdem nicht die Worst Cases einfach den Kopf in den Sand stecken, sondern man kann die vorher mal durchdenken, damit man auch weiß, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ja, das sollte man einfach minimieren.
Und du sag mal, Alexander, wir waren bei Gründerteam. Du hast gesagt, okay, divers wäre sehr gut. Divers auch in den Kompetenzen, die da sind im Team, die sich vielleicht und im besten Fall ergänzen. Gibt es irgendein Gründermotiv, wo du sofort merkst, okay, wenn das da ist, dann kann es eigentlich schon losgehen? Also irgendein Motiv, das die Leute antreibt, danach wirst du ja auch fragen, nehme ich an.
Ja, danach fragt man oder man bespricht es unwillkürlich, man merkt es sozusagen. Und dann, ich meine, was gibt es für das? Sind so die urmenschliche Motive, ne? Also so, ich sag mal, wir reden ja über Venture Capital, also Kapital, also Geld ist das eine Motivation. Das zweite, oh Gott, wie soll ich das nennen? Ruhm, Reputation. Mhm. Und das dritte ist irgendeine Mission, die ich vielleicht habe, die so die häufigsten 3 Themen sind, die idealerweise alle zusammenkommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, okay.
Mhm. Also es ist auch von Vorteil, einfach ganz klassisch zu sagen, ich möchte hier ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, das mal verkaufen und möchte damit so viel Geld verdienen, dass ich Freiheit habe für die nächsten Jahre. Das ist für mich ein völlig okayes Motiv und das hilft mir so ein bisschen die Rationalität der Person einzuhalten. Aber alleine ist es manchmal ein bisschen wenig, weil die schwierigsten Themen waren, wir hatten Zeiten, da war Gründen auch sehr, also Gründen ist ja auch ein bisschen eine Modeerscheinung, das ist vielleicht ein bisschen negativ, aber auch
schon.
Ein bisschen schon, oder? Würdest du auch sagen?
Ja, das ist
ein bisschen, genau.
Und was gründest du so? Und alle anderen stehen da und denken sich, warte mal kurz, ich habe da gerade nicht so viel, aber ja.
Genau so, genau. Diese Diskussion gibt es ja wirklich, da hast du vollkommen recht. Und das ist, und da so ein bisschen das nur aus Reputationsgründen zu machen, das gibt es auch einige Mal, das ist die schlechteste wahrscheinlich. Aber ich glaube, alle 3 Gründe sind für mich valide und sind auch wirklich völlig okay. Und wenn die 3 vorhanden sind, dann gibt es auch aus meiner Sicht die erforderliche Resilienz für die vielen Jahre, die man das durchhalten muss im Zweifel. Ja, die wenigsten Sachen werden zwischen 3 und 5 Jahren erfolgreich. Das sind oftmals eher dann Zufälle oder nicht ganz so gute Ergebnisse. Die richtig großen Unternehmen brauchen eigentlich länger.
Mhm, Und du sag mal, okay, wir haben jetzt Motive gesprochen und du hast gesagt, okay, die kriegt man so raus im Reden und man merkt das und so weiter. Gibt es etwas auf dem Papier, wo du sagst, hey, daran leitest du schon gewisse Sachen ab? Also so, ich nenne dir mal ein Beispiel, ein Gründerteam, wo die Gründerinnen und Gründer noch alle fest in Jobs sind, 40 Stunden lang. Ist das für dich eine Sache, wo du sagst, ich nehme euch eure Mission nicht ab?
Auf keinen Fall. Also da ist ja quasi die Grund... Also der Mut ist dann ja nicht da gewesen, das zu tun. Und den Mut zu haben, wenn dir ein Investor, was ich nicht, x 100.000 Euro überweist, dann zu kündigen, das ist ein Dealbreaker, ganz, ganz, ganz eindeutig, weil wenn das Gründerteam nicht den Mut hat, mit der Idee den Job zu kündigen und vielleicht mal, es kommt dann ganz drauf an, auf die persönlichen Verhältnisse, 5.000 Euro oder 50.000 Euro, kommt wirklich komplett drauf an, wie Vermögen, die dann sind, da reinzustecken, dann sollte auch kein Investor auch nur dran denken, Geld reinzustecken.
Privatvermögen ist ja auch schon wichtig. Also, dass jemand sagt, okay, er hat auch privat dort was rein investiert, sagst du auch, das ist, das zeigt mir, dass die wirklich an die Idee glauben.
Im Zweifelsfall, es gibt diesen Spruch von Skin in the Game, also irgendetwas, das man mit reinbringt, ob das nun Geld ist, wenn jemand wirklich gar nichts hat, keine Verwandten, Bekannten und wirklich studiert hat, gar nichts hat, dann eben nicht. Aber auch die Person wird dann halt vorher gesagt haben, du, ich kündige, ich mache jetzt mal Gründerstipendium, ich habe mir das besorgt, ich habe mir da was gemacht, das ist dann auch Skin in the Game. Das muss nicht Bargeld sein, das muss auch nicht die Höhe des Geldes, das ist entscheidend. Das ist die Frage, ist das für die Person ein Schritt gewesen, das zu machen? Hat die Person durch den Schritt Mut bewiesen oder hat sie nur irgendwas gemacht? Das ist halt das Thema Mutoffensive. Ist das Mut oder ist das einfach nur so gemacht? Und das hängt völlig von der Position ab, die die Person gerade hat. Da würde ich niemanden über einen Kamm scheren. Aber in den Gesprächen, die wir mit den Gründerinnen und Gründern haben, kommt ja raus ungefähr, wo die Herkünfte sind, was sie so gedacht haben. Man spricht ja doch viel und dann entwickelt sich ein Bild.
Du, Alexander, wir haben jetzt unser Gründerteam zusammengebaut, wir beide, ne? Also wir wissen jetzt, was da gut ist. Und jetzt kommt es an die Phase, dass man zum ersten Mal mit so jemandem wie dir redet. Also an einen Investor herantritt und sagt, hey, ich hätte gerne dein Geld. Weil mein Privatvermögen habe ich schon in meine Idee gesteckt. Jetzt wäre es ganz gut, wenn du dabei bist, weil das wird hier bahnbrechend, was wir uns überlegt haben. Was sind auch da Dealbreaker, die du vielleicht schon erlebt hast, wo du sagst, nee, also so nicht.
Ja. Also genau, und nicht, dass, bevor ich das sage, was da Dealbreaker sind und was man machen muss bei dem Gespräch, nicht, dass wir uns falsch verstehen, ne? Ich erwarte nicht, dass die Person ihr ganzes Privatvermögen reinsteckt, ganz im Gegenteil, ich würde jeder Gründerin und jedem Gründer davon abraten, das zu tun, einen gewissen Prozentsatz meine ich, also ein bisschen, dass es schmerzt, wenn es weg ist, aber nicht, dass man
nichts mehr hat,
was vor der Tür steht, das nicht missverstehen, also dieses Skin in the Game ist nur Skin in the Game, das ist nicht gleich, dass man das Arm und Bein abzahlen muss. Also was muss man dann machen? Die Empfehlung wäre, aus meiner Sicht ist das, also wie gesagt, ich komme aus dem B2B-Software-Bereich, das heißt, man kauft Software an Unternehmen, also irgendeine Software, die irgendetwas tut für ein Unternehmen, also entweder so, weiß ich nicht, Cybersecurity oder irgendwas für die Supply Chain, also irgendeine Software, die das Unternehmen nutzt, die muss ich ja verkaufen im Zweifelsfall. Das ist ja nichts, was einfach, ganz selten ist das so, dass das wirklich wie geschnitten Brot einfach so weggeht, sondern das muss verkauft werden. Und in dem Moment, in dem das Gründerteam auf uns zukommt und mit uns Kontakt aufnimmt, das ist ein Verkaufsprozess. Und ich schaue mir natürlich diesen Prozess genauso an, wie um auch zu verstehen, wie wird das Unternehmen wohl anders verkaufen. Denn wenn das Unternehmen zu uns kommt und sagt, ich will für 10% des Unternehmens für 1 Million Euro verkaufen als Beispiel. Ja, das ist es ja am Ende das Investment, ne? Also ich gebe 1 Million Euro, das Unternehmen gibt mir 10% als Beispiel. Und dieser Verkauf, ne, der ist ja, also ich verkaufe etwas für 1 Million oder für 500.000 Euro, also das ist eher so unsere Ticketgröße. Ja. Wie gut oder wie detailliert oder wie professionell das Gründerteam das macht, so ist auch ein Rückschluss dann vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Wird es dann auch agieren, wenn es das an Bosch verkauft oder an Siemens verkauft, irgendeine Software für 100.000 Euro im Jahr, 200.000 Euro im Jahr. Und insofern wäre mein erster Rat, betrachtet das wie ein Verkaufsprozess auch in anderer Seite, das heißt gut vorbereitet, gut den Kunden recherchiert, aber auch baut einen Funnel. Also das ist etwas, was ich, da bin ich als VC da nur einer unter vielen, das macht man immer nie gerne, aber das sollte man sein aus Gründersicht. Die sollten dann tatsächlich dann auch Listen machen, welche 50, 100 theoretischen Fragen kommen und dann anfangen, Stück für Stück die abzuarbeiten.
Und du sag mal, gut vorbereitet und gut recherchiert. Was würdest du sagen? Ihr habt ja relativ viele Anfragen. Ich denke, das darf man auch so sagen. Denkst du, dass 70% gut vorbereitet sind und der Rest einfach auf gut Glück mit euch kommuniziert? Was ist so eure Erfahrungswert?
Also von denen, die wir bekommen, würde ich sagen, es ist umgekehrt. Da würde ich sagen, perfekt. 30% sind gut vorbereitet und 70% schießen mal so eine E-Mail raus. Aber von denen, die jetzt wirklich unser Profil treffen, ja, so Investment in B2B-Software in der Seed-Phase jetzt, ja, Seed und Speed Ventures heißen wir, also da liegt der Name schon nahe. Ja. Wenn ich mich da mit einer Series B bewerbe oder mit einem Angel-Ticket, dann ist vielleicht nicht ganz korrekt. Aber die dann sozusagen die Hausaufgaben gemacht haben, gesagt haben, ja, ich suche Investoren aus dem Dachraum für die ersten Schritte in Deutschland, Österreich, Schweiz, von denen sind, da würde ich sagen, da hast du dann wieder recht, da ist es umgekehrt, da sind die meisten gut vorbereitet, es gibt besser oder schlechter, aber es geht jetzt auch gar nicht um Details, solange die Software und das Thema, der Markt, das Produkt gut sind, das Team gut ist, schauen wir uns das alles gründlich und in Ruhe an und versuchen uns dann eine Meinung zu bilden.
Und du hast ja gesagt, ihr seid in den frühen Schritten dabei. Wie wichtig ist dir schon, ob es einen Kundenbedarf, Kundenmarkt gibt? Denn ich kann mir vorstellen, ihr habt bestimmt auch schon Folien gesehen mit dem Ford-Spruch war es, hätte ich die Kunden gefragt und so weiter, dann hätten sie nur schnellere Pferde bekommen und nicht Autos. Wie ist das so für dich? Wie wichtig ist es euch, dass der Kunde schon recherchiert, gut recherchiert ist auch für das Produkt?
Uns als Venture Capital Investor, also als Fonds, ist es schon wichtig, dass es da irgendwas gibt, denn diese allererste Phase, diese Pre-Seed- oder Angel-Phase, da investieren wir sehr, sehr selten. Also weil das ist dann etwas für die Angels, die sich hinsetzen mit den Gründerinnen und Gründern und das analysieren und dann sagen, ich wette auf euch und gebe hier 50.000 Euro und der nächste auch nochmal. Und dann hat man die ersten, weiß ich nicht, 400.000, 500.000 Euro für eine kleine Angel-Runde zusammen. Das ist ein anderes Investieren. Da gibt es wirklich Angel, die das wiederholt und häufig und auch mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit machen, das ist gut. Wir kommen dann eine Phase später und das ist der Vorteil, den wir dann haben, dann gibt es schon ein Produkt oder zumindest große Teile davon, so ein MVP, also Minimum Viable Product, also ein bisschen ein Produkt, das man schon die ersten Male anwenden kann. Und das heißt, es gibt dann idealerweise schon Kunden, das heißt also User, die zahlen, oder es gibt zumindest User. Also das heißt, ich kann User interviewen und sage, ja, wie oft nutzt ihr das denn? Weißt du, dann, damit ich diese Putschen- und Auto-Analogie aus den, was weiß ich, was vor 100 Jahren nicht mehr habe, sondern oder vor 150 wahrscheinlich, sondern dass ich tatsächlich weiß, der Maschinenbauhersteller, der nutzt das, weil das kann ich vorher gar nicht, die These kann ich gar nicht haben, ich muss den interviewen und das machen wir dann regelmäßig, machen mehrere Rev-Calls mit verschiedenen Nutzern und Nicht-Nutzern. Das heißt also, wir haben im Gegensatz zum Angel das Privileg, es gibt schon ein Produkt, es gibt schon Nutzer und wir können die These, es ist noch nicht bewiesen, ob das funktioniert, jetzt, ob es skalierbar ist, aber es gibt schon mal Ansätze dafür zu sagen, die Thesen der Gründer sind zumindest zum Teil aufgegangen.
Ja, okay. Die Rev-Calls macht ihr, richtig? Habe ich dich gerade richtig
verstanden? Die machen
verstanden?
Wir, ja. Die ja, machen wir,
okay. Genau. Und lasst ihr euch dann eine Kundenliste geben wahrscheinlich, ne? Die kommt dann gleich mit.
Genau, wir machen beides. Also wir machen dann die Kundenliste oder die Userliste von den Gründern. Da machen wir eine Auswahl und telefonieren mit denen. Aber um da nicht biased zu sein oder positiv biased zu werden, suchen wir natürlich in unserem Netzwerk auch immer Leute, die wir neutral fragen und die nichts von dem Startup wissen. Das müssen wir einfach machen, weil wir die Zahlen, die da sind, ja nicht einfach wenn überhaupt Zahlen da sind, nicht fortschreiben können einfach.
Okay, und damit hast du quasi einen kleinen Markttest, um zu sagen, hey, ich kann jetzt für mich selber als Investor meine Hypothesen ableiten, Erfolgswahrscheinlichkeiten und so weiter.
Genau, also die User sagen, also was sagt mir das denn aus, wenn ein Startup hier vielleicht beispielsweise 5 bis 10 Kunden hat und irgendwie 10.000 Euro im Monat umsetzt, dann ist das ein schöner Erfolg, da steckt viel Arbeit dahinter, aber ich weiß ja nicht, ob das in einem Jahr 100.000 Euro pro Monat sein können oder nicht. Das kann ich nur rausfinden, selbst wenn ich sage, dass jeden Monat 2 Kunden dazugekommen sind, ist alles super, oder sich das verdoppelt hat jeden Monat, heißt das ja nicht, dass die Kunden in einem Jahr noch da sind. Ich muss ja fragen, wie oft nutzt ihr das denn? Ist das wirklich für euch interessant? Testet ihr das nur? Baut ihr das selber? Also es gibt ganz viele Sachen,
würdest du es kaufen hinterfragen zu dem Preis?
Ja, genau. Würdest du es kaufen zu dem Preis, wenn es nur User sind und noch keine Kunden? Absolut.
Genau.
Absolut.
Ja. Du, Alexander, wenn du das alles durchgespielt hast und das ist auch positiv bewertet, wie geht's weiter bei euch? Was ist der weitere Prozess von Seed und Speed?
Also das erste Mal, man muss in Kontakt kommen und wir müssen uns sozusagen durch möglichst gute Kommunikation das machen. Wir schauen uns die Sachen an, die über unsere Website kommen, auch über LinkedIn. Idealerweise macht man das, wenn man kann, über das Netzwerk, also irgendwie einen anderen Gründer, Gründerin oder Investoren. Das hilft auch manchmal sehr, aber ist nicht zwingend so. Wir schauen uns alles an. Dann kommen Gespräche, dann gibt es wahrscheinlich, wie du weißt, und das ist ein bisschen schade, weil das ist das Negative an dem Beruf, irgendwie 99,9% sind Absagen, ja, das ist, oder keine Zusagen, das ist einfach leider so. Aber zu denen, wo man weitergeht, und das ist ein kleiner Prozentsatz, da kommen dann Gespräche, da machen wir im Team auch vieles. Ne? Wir schauen uns dann im Team an, gemeinsam glauben wir den Thesen, wo wollen wir weitergehen. Dann werden die Refcalls gemacht, dann werden die Businesspläne gechallenged, dann spricht man mit den bisherigen Investoren, mit den anderen Gründern, dann kommen persönliche Treffen und dann nach und nach ist man sich sicher, dass dann am Ende steht wie bei jedem Venture Capital Unternehmen so eine Investment-Entscheidung an, die so ein Investment-Committee dann irgendwie treffen muss. Und dann kommt die zweite Phase sozusagen, das ist nämlich dann die Vertragsverhandlung, wo man sagt, ja, ich will. Beide Seiten sagen, ja, ich will. Und man muss natürlich noch
da ist die Ehe wieder.
Das ist die Ehe, ja, beide haben schon mal ja gesagt. Aber wie ist es denn so das Framework? Wie sind denn so die links und rechts, die Leitplanken unserer wahrscheinlich 10 Jahre langen Zusammenarbeit? Und das versucht man dann schon mal einzufangen. Und da ist es, das machen wir natürlich jeden Tag und das ist unser Handwerk, aber ehrlicherweise sind mir auch da, ist es mir am liebsten, wenn das Gegenüber, also die Gründerin oder der Gründer, das wirklich schon verstanden hat und durchdacht hat und einen guten Anwalt hat, damit die auch verstehen, warum wir welche Bedingungen haben und warum nicht und was angemessen ist und was nicht. Und das ist dann aber eher, wenn man soweit ist, schon mal sehr, sehr gut, dann geht es auch selten auseinander in der Phase.
Ja, und dann seid ihr 10 Jahre dabei, sozusagen, hast du gerade gesagt, ne? So ungefähr,
ja,
im Schnitt.
Ja, also 10 Jahre, also ich glaube, weißt du, also so ein Fonds läuft 10 Jahre, ne? Wenn man, das ist ja oft so. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, was in Deutschland der Durchschnitt ist. Ist auch die Frage, was für ein Durchschnitt, ne? Also es gibt schon Exits in den ersten 1, 2, 3 Jahren, die sind dann meist nicht so hoch. Damit die Unternehmen, die Startups eine signifikante Bewertung erreichen, sind das meist, also außer den Ausnahmen, die wir aus den Medien kennen, ja, sind das meist irgendwie 5 bis 8 Jahre, gerade im B2B-Software-Bereich dauert das Ganze. Und bei vielen ist es auch noch länger und noch mehr. Ne? Die brauchen dann wirklich Zeit, ehe sie wachsen können und dann wirklich in die Bewertung von 100 Millionen gehen. Das dauert, dafür ist es dann auch beständig und keine Eintagsfliege. Das ist auch eine Sache, die ich am B2B- oder Enterprise-Software-Geschäft mag.
Ja. Alexander, lass uns noch eine abschließende Frage oder lass mir noch eine abschließende Frage. Was treibt dich an?
Also ich hoffe, das merkt man daran, dass ich das auch schon eine Weile mache. Das ist einfach ein totales Privileg, mit Gründerinnen und Gründern zusammenarbeiten zu können, die ja alle irgendwie in dem Moment dabei sind, etwas Neues zu bauen gegen alle möglichen Widerstände und immer beseelt sind von einer Mission, irgendwas aufzubauen. Das ist irgendwie so, so stelle ich es mir vor, wenn ich, was habe ich für eine Analogie, wenn ich jetzt im Medizinbereich bin und vielleicht Hebamme bin oder ein Arzt, der Kinder zur Welt bringt. Das ist halt bedeutend spannender und positiver und fröhlicher, als wenn ich Pathologe bin.
Ja.
Und insofern bin ich sehr, sehr gerne Investor und helfe jungen Unternehmen zu wachsen.
Alexander, ganz herzlichen Dank jetzt hier für deine Einblicke. Und wenn jemand mehr Fragen an dich hat, was bestimmt auch der Fall ist, dann legen wir einfach deine E-Mail-Adresse bzw. eure von Seed & Speed rein. Und ich denke, dann kann es gut weitergehen. Alexander, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Dito, vielen Dank für das spannende Gespräch und nur Mut, meldet euch. Vielen Dank.